woran merkst du, dass du in deiner Beziehung in einer Krise bist? Ich würde sagen, wenn es dir immer öfter, immer schlechter geht.
Kennst du das? Weißt du, wie das ist, wenn der Alltag die Beziehung auffrisst, wenn die Kinder Bedürfnisse haben, aber du keine Zeit mehr hast für die Partner oder den Sex mit der Partnerin?
Wenn so ein Paar kommt mit einer Krise, bin ich immer ganz entspannt, weil ich kann ihnen vermitteln, das, was ihr erlebt, ist wirklich normal.
Okay, aber wie geht's jetzt weiter? Dieser Podcast könnte dir helfen, deine Beziehung neu zu denken, neu zu leben. Ja, Liebe einfach. Liebe einfach. Der Imago-Podcast mit Evelin und Klaus Brehm. Heute der Imago-Dialog und wie er euer Leben verändern kann. Wer ist der Wichtigste in einer Fußballmannschaft? Sind's die vorne, die die Tore schießen? Oder die hinten, die verteidigen? Oder die Leute im Tor, die letzte Bastion quasi? Was ist das Wichtigste in einer Beziehung? Ist es die Liebe? Ist es die Treue? Ist es das Vertrauen? Ist es der Spaß? Ist es das gemeinsame Krisenbewältigen? Ihr merkt schon, worauf ich hier hölzern und hinkend hinaus will. Worauf kommt's an? Was ist das Wichtigste? Es ist nicht so einfach zu sagen. Vielleicht ist das auch so bei der Imago-Methode. Da gibt's verschiedene Ansätze und Dinge, die man berücksichtigen sollte. Eben zum Beispiel keine Kritik. Haben wir schon gehört in den vergangenen Folgen. Kann sehr fordernd sein, zahlt sich aber aus. Aber wie schaut's jetzt aus mit dem Kern der Imago-Methode? Und hier sind wir beim Imago-Dialog. Darum geht's heute. Und es kann sein, dass das etwas seltsam klingt, sich seltsam anfühlt, das zu machen. Aber es kann leicht sein, dass ihr, wenn ihr so einen Dialog führt, kleine Wunder erleben könnt. Evelin, Klaus, gehen wir's an. Vielleicht können wir einen Imago-Dialog führen, ein Beispiel hernehmen.
Ja, das können wir gern machen. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt zurückdenke, früher, wie wir mit Imago begonnen haben.
Also stell dir 15 Jahre zurück.
15 Jahre 18 zurück.
Jahre zurück.
15 bis 18 Jahre zurück. Stell dir vor, ich sitze vorm Computer und beschäftige mich gerade mit einer Excel-Tabelle. Kommt die Evelin und?
Ja, egal. Ja. Jetzt sitzt du seit 2 Stunden vor dieser Tabelle oder ich weiß ja gar nicht, was du da tust. Und eigentlich ist Sonnenschein draußen und wir haben doch eigentlich vorgehabt,
was ist jetzt schon wieder los? Ich meine, du siehst doch, das ist die Abrechnung vom letzten halben Jahr. Und anstelle, dass du ein bisschen...
Ja, Klaus, musst du das jetzt machen, wo es so tolles Wetter ist und wir endlich Zeit haben?
Es gibt ja nie den richtigen Zeitpunkt, wann ich das mache. Mache ich es am Abend?
Ja, wenn du allein bist, kannst du es ja machen, wenn du allein bist.
Ja, kann ich jetzt überhaupt nichts arbeiten, wenn du da bist? Muss ich jetzt ständig mich danach
mein
richten?
Mein Gott, okay, mach halt deine Tabelle, dann gehe ich halt allein spazieren.
Ja, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, ich gehe schon mit, aber lustig ist das nicht.
Bleib sitzen, du kannst ja...
Hör auf, ach Gott. So.
Das kommt mir so vertraut vor. Also jetzt nicht mit der Excel-Tabelle, aber diese Dynamik. Und dann sieht man sie gehen und ihn 5 Meter dahinter.
Genau.
Beide im 7. Himmel vorm Schloss Schönbrunn. Gleichgesinnte treffen einander. Ja.
So, jetzt würden wir das Ganze in einem Imago-Dialog besprechen.
Ja.
Und Imago-Dialog heißt, es gibt einen, der spricht und einen, der vernünftiger ist. Das ist jemand, der zuhört. Das ist in diesem Fall die Evelin jetzt. Und sie an die Struktur des Gesprächs hält, die wir schon in der Therapie damals gelernt haben.
Es beginnt immer mit einer Wertschätzung, mit einer gegenseitigen. Und dann kann man in ein Gespräch gehen, in einen Dialog.
Mhm.
Damit das Gehirn ein bisschen freundlich gestimmt ist.
Mhm.
Also, was ich an dir liebe und schätze, ist, Klaus, dass du dich wirklich so um alles kümmerst, was mit unserem Beruf und mit dem Zentrum hier zu tun hat.
Also, hör, du sagst, was du liebst und schätzt, ist, dass ich mich wirklich um alles kümmere, was mit unserem Beruf und mit unserem Beruf zu tun hat.
Ja, und mit unserem Zentrum.
Und mit unserem Zentrum zu tun hat. Was ich an dir schätze, Evelin, ist, dass du so einen tollen ästhetischen Geschmack hast in der Dekoration von unserem Zentrum.
Du schätzt an mir, dass ich so einen tollen ästhetischen Geschmack habe in der Dekoration für unser Zentrum. Habe ich dich da gehört?
Ja, hast mich gehört.
Aha. Danke.
Ich würde jetzt gerne einen Dialog mit dir führen über das Thema, wenn ich vom Computer sitze und du kommst und willst was.
Und ich höre dir wirklich gerne zu. Erzähl mir alles über das Thema.
Also was ich da erlebe, ist, ich sitze vorm Computer und muss mich da wirklich sehr konzentrieren, weil das nicht einfach ist.
Mhm. Also was du mir erzählen willst, du sitzt am Computer vor einer Arbeit, die wirklich nicht einfach ist. Habe ich dich da gehört?
Ja, vor einer Arbeit, wo ich mich sehr konzentrieren muss, weil für mich auch oft ich mich dann selber nicht auskenne und ich dann so Lernschritte machen muss, die nicht so einfach zu merken sind.
Also vor einer Arbeit, die schwierig ist, wo du dich selber oft nicht auskennst und wo du selber so Lernschritte machen musst, damit das funktioniert. Habe ich dich da gehört?
Hast mich gehört, ja.
Erzähl mir mehr.
Und wenn du dann kommst und sagst, du willst jetzt, dass wir was anders machen oder ich soll was anders machen, dann kriege ich Stress.
Du sagst, wenn ich dann komme und sage, du sollst was anders machen, dann kriegst du Stress.
Also dann kriege ich zweifachen Stress, weil ich auf der einen Seite Angst habe, dass ich die Aufgabe oder das, was ich da mache, nicht schaffe.
Also du kriegst zweifachen Stress, weil du einerseits Angst hast, dass du die Aufgabe, die du gerade machst, nicht schaffst.
Und du bist ja dann da schon oft sehr fordernd und direktiv. Da kriege ich dann auch Stress, dass du dann enttäuscht bist und ärgerlich wirst und die Stimmung dann ganz schlecht ist.
Also du sagst, ich bin dann auch sehr fordernd und direktiv. Ja, glaube ich jetzt zwar. Also nicht so.
Darf ich da jetzt kurz rein? Wir haben jetzt aufmerksam zugehört, also zumindest ich habe jetzt aufmerksam zugehört und ich habe festgestellt, meine Beobachtung ist, es ist immer, ich höre, du sagst. Man fasst zusammen, was der eine gesagt hat und weil ich das so zusammenfasse für mich und wiederhole, kann es sein, Evelyn, dass mir während, oder dir in dem Fall, dass dir Dinge klar werden, dass du Dinge nicht nur hörst, sondern auch tatsächlich verstehst, die der Klaus sagt. Ist das jetzt das Ziel dieses Gesprächs?
Ja. Das ist das Ziel, dass ich das verstehe und ich verstehe es auch. Es fängt ja an zu dämmern in meinem Verständnis, wenn ich mir vorstelle, wie sehr sich der Klaus da konzentrieren muss. Ja? Und gleichzeitig, Georg, kommt bei mir so hinten im Kopf, ich bin doch gar nicht fordernd und direktiv, ja, ich will doch eigentlich, aber dann wird es schwer zuzuhören. Also ich muss mich selber regulieren, containen kann man auch sagen, auf diesen Parkplatz bei mir auf der Seite stellen. Klaus nimmt mich so wahr, fordernd und direktiv, das ist seine Wahrnehmung, die hat ihre Berechtigung und ich sage jetzt nichts dagegen, sondern höre ihm einfach weiter zu.
Keine Rechtfertigung.
Keine Rechtfertigung.
Zuhören.
Zuhören.
Und ich merke, beim Klaus kommt so richtig raus. Also da geht es jetzt mehr als um eine Excel-Tabelle, ne?
Genau. Mir wird während des Redens Stück für Stück bewusst, was mir vielleicht vorher nicht so bewusst ist, was da eigentlich in diesem Moment passiert. Und ich kann das transparent ausdrücken. Was aber da wichtig ist, dass ich eine Spiegelung habe, also dass mein Gegenüber wirklich das neutral spiegelt, ohne Wertung, weil in dem Moment, wo eine Wertung reinkommt, ich wieder in die Verteidigungshaltung zurückfall und mich nicht öffnen kann, so wie wenn ich gespiegelt werde. Mhm.
Kommen wir jetzt dann zu einem Ende oder geht das noch weiter? Wie verläuft das jetzt? Was ist die Auflösung?
Ich höre noch ein bisschen zu.
Ja, jetzt das Gefühl, was da, wenn so eine Situation ist, ist diese, habe ich schon gesagt, diese Ambivalenz und ein bisschen eine Mischung von Ärger, dass du nicht siehst, was ich da mache, und Traurigkeit, dass ich deine Bedürfnisse nicht erfüllen kann.
Es kommen zwei Gefühle, sagst du, wenn du so drüber sprichst. Einerseits Ärger und andererseits Traurigkeit, dass du meine Bedürfnisse nicht erfüllst. Habe ich dich da gehört?
Hast du mich gehört? Und wenn ich diesen Gefühlen nachgehe erinnert mich das in meiner Geschichte, in meiner Kindheit, in meiner Familie sehr stark an meine Mutter, die ähnlich fordernd immer wollte, dass ihre Dinge wichtiger sind wie meine Dinge.
Du sagst, wenn du diesem Gefühl ein bisschen nachgibst, dann erinnert dich das in deiner Geschichte, in deiner Familie an deine Mutter, die auch so fordernd war und die immer wollte, dass ihre Dinge wichtiger sind als deine.
Und ich konnte dann letztendlich eigentlich nur auf meins verzichten, weil wenn ich das nicht getan hätte, dann wäre sie traurig und enttäuscht gewesen. Und so habe ich mich dann halt immer nach ihr gerichtet.
Und letztendlich konntest du nur auf deins verzichten, weil wenn du das nicht getan hättest, wäre sie traurig und enttäuscht gewesen. Und so konntest du nur auf deins verzichten, habe ich dich da gehört.
Was ich gebraucht hätte damals, wäre, dass sie halt auch wahrnimmt, dass auch ich ja eigenständig ist. Damals habe ich jetzt nichts mit Excel-Tabellen gemacht, aber dass, wenn ich gespielt habe für mich, dass auch ich ein eigenständiges Bedürfnis und Leben habe und nicht nur ihre Dinge wichtig sind.
Und was du damals gebraucht hättest, wäre gewesen, dass deine Mama gesehen hat, dass du auch ein eigenständiges Leben hast, zwar keine Excel-Tabellen, aber gespielt, und dass das auch wichtig ist. Habe ich dich da gehört?
Ja, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe gern Lego gespielt, und Lego bauen war auch kompliziert, also für mich als Kind. Lego bauen war auch kompliziert, und wenn man sich dann da so, wenn ich mich dann so reingedacht habe in ein Rennauto oder was ich halt gebaut habe, dann ist sie gekommen und die ganze Aufmerksamkeit hat bei ihr sein müssen, dann war das ziemlich ähnlich.
Du sagst, du hast damals gern Lego gebaut und das war auch kompliziert, und wenn du da dich hineingearbeitet hast, ein Rennauto zu bauen, und sie ist gekommen und du hast aufgehört, das war auch kompliziert damals. Habe ich dich da gehört?
Genau, hast mich gehört. Und es wäre halt super jetzt heute, wenn du auch wahrnimmst, dass, wenn ich was mache, dass uns das gleich wichtig ist und nicht deins immer so drängend.
Du sagst, super wäre halt, wenn du was machst, dass ich da auch warte und dass uns das gleich wichtig ist, deins und meins, und dass ich da nicht immer so dränge. Habe ich dich da gehört?
Was ich jetzt gehört habe, zusätzlich zu dem Wiederholen, ich höre, du sagst, ist, was ich brauche als neues Element des Dialogs, nämlich ein Vorschlag, ein Wunsch an die andere Person.
Also im Dialog geht es ja darum, von der Symbolebene, also von der Handlung wegzukommen. Zu dem Gefühl, über das Gefühl habe ich jetzt gesprochen, das kann ich allerdings nur oder konnte ich nur damals mit Unterstützung von einer Begleitung, die mir geholfen hat, von der Symbolebene wegzukommen zum Gefühl und die Erinnerung herzuholen, die damit verbunden ist, und die Geschichte, so dass die Evelyn das anders einschätzen und anders sehen kann und vielleicht auch ein Stück Mitgefühl dafür entwickeln kann, was in mir in der Situation passiert. Wir können das jetzt hier in der Demonstration, weil wir das schon viele Jahre geübt haben und uns damit beschäftigt haben, wenn man am Anfang steht, ist es gut, wenn ein Begleiter mit dabei ist, ein Therapeut, Berater, der einem hilft, diesen Weg zu gehen, zu dieser Selbsterkenntnis zu kommen.
Das heißt, der Imago-Dialog klingt einfach, ist es per se auch, nur ja. Am Anfang ist es gut, wenn jemand dabei ist und das ein wenig lenkt und steuert, und es macht dennoch einen massiven Unterschied, ob da jemand dabei ist und hilft und lenkt, als wenn ich es einfach so mache.
Ja.
Macht einen massiven Unterschied. Natürlich kannst du einfach einen Zettel nehmen mit den Schritten von so einem Dialog, aber das auszufüllen, dann zu füllen, ja, mit Gefühlen, mit Bedürfnissen, mit Formulierungen, das macht schon schwer. Also da muss man schon selbst reflektiert auch damit umgehen.
Es ist zweimal herausfordernd. Es ist für mich herausfordernd, sozusagen in die Selbsterkenntnis zu gehen. Und es ist für die Evelyn, die Zuhörerin in dem Fall, herausfordernd, nicht das eigene dazu zu stellen, sondern wirklich zu bleiben und aufmerksam zu bleiben und das eigene, wir sagen dazu, auf dem Parkplatz zu stellen und ganz in der Welt, in dem Fall in meiner Welt, zu bleiben.
Wie geht denn so ein Dialog jetzt konkret an diesem Beispiel gemessen aus. Also Excel versus rausgehen.
Mhm. Also, ich bin ja über die Brücke gegangen in die Klaus-Welt und habe mir jetzt auf der Symbolebene das Thema angeschaut, seine Gefühle gehört und jetzt auch verstanden, was dahinter ist. Und wenn ich mich so hineinversetze in dich, Klaus, dann kann ich gut verstehen, wenn du so konzentriert vom Computer sitzt und so eine anfordernde Aufgabe erfüllst, wo du dich selber nicht so gut noch fit fühlst oder auskennst und dir dasselbe erarbeiten musst. Und ich komme dann rein und deine ganze Konzentration ist dann gestört von mir. Und wenn ich mir vorstelle, dass du dann jedes Mal von vorn anfangen musst, dich da einzuarbeiten, dann kann ich gut verstehen, dass du sagst, es ist wichtig, dass ich respektiere, dass du gerade mit etwas beschäftigt bist, was wirklich deine Konzentration erfordert. Ja?
Genau.
Ist der eine Teil.
Genau.
Habe ich dich da verstanden?
Ja, sehr gut.
Ja? Und der zweite Teil, den kann ich auch verstehen, weil ich bin ja wirklich, wenn ich was will, dann will ich was. Ja? Da komme ich und sage, hey, machen wir das. Ja? Schon aus der Motivation was Gutes für uns, aber natürlich komme ich dann schon mit Dingen, die vielleicht in deiner Welt gerade gar nicht aktuell sind. Ja? Habe ich dich da auch verstanden?
Absolut, genau, so ist es.
Und ich kann gut verstehen, dass du möchtest, dass ich das respektiere. Einerseits, dass du vielleicht gerade ganz was anders machst oder gar keine Lust hast, jetzt spazieren zu gehen. Und wenn ich dann so massiv komme und meins so drüber stülpen will, ja, dass du dir denkst, ja, ich nehme dich ja gar nicht wahr. Ja. Mhm. Ich gehe ja mit dir um, wie, ja, dass du das unbedingt machen musst, was ich will. Habe ich dich da verstanden?
Hast mich gut verstanden. Das Gefühl ist dann genauso, wie du sagst, Es erinnert mich dann einfach an die Geschichte, dass ich mich dann nicht wichtig oder nicht wahrgenommen fühle.
Dass dich nicht wichtig und wahrgenommen fühlst. Und ich stelle mir vor, wenn ich das in Zukunft anders mache, dann fühlst du dich entspannt, sicher und auch respektiert und wahrgenommen.
Ja, entspannt, sicher, stimmt. Respektiert. Vor allem würde ich mich dann geliebt auch fühlen. Also,
geliebt, ja, genau. Das will ich, dass du dich geliebt fühlst. Habe ich dich verstanden?
Ja, verstanden.
Ja. Danke, dass du mir das alles erzählt hast.
Danke, dass du mir zugehört hast.
Ja.
Und Vorhang und die Menschen gehen glücklich in den Park und die Excel-Tabelle wird am Abend fertig gemacht, oder? So kann es gehen. Nein, aber
so
ich finde es schön,
Georg.
Weil wenn was ich noch jetzt mitgekriegt habe, ist, wenn das und das passiert, dann fühle ich mich, dann wirst du das, dann ist das und das. Also ein Bild von der Zukunft malen, das etwas Positives auslöst. Und was mir auch aufgefallen ist, obwohl dieser Dialog schon vor Jahrzehnten stattgefunden hat oder Jahren stattgefunden hat, das Lachen ist auf einmal wieder da.
Ja.
Da ist nichts mehr, kein zwiderer Computer-Nerd und keine aufsässige Spaziergeherin, sondern es sind zwei liebende Menschen, die einfach miteinander lachen und gerade einen potenziellen Konflikt entschärft haben und dazu noch die Möglichkeit genutzt haben, zu wachsen.
Ja. Aber Georg, ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass ich dann meinen Teil der Verantwortung auch übernommen habe, zu sagen, ja, das stimmt. Ja, wenn ich was will, dann bin ich wirklich manchmal so und so und so.
Das heißt, du hast versucht, dich selbst mit den Augen eines anderen Menschen wahrzunehmen?
Mit den Augen vom Klaus und das eigene Verhalten zu reflektieren.
Ja.
Also wir können sagen, die Struktur von diesem Dialog, wenn man das jetzt sehr vereinfacht, haben wir vier Schritte. Der erste Schritt ist das Erzählen und das Spiegeln, also das Thema beschreiben. In diesem Erzählen und Spiegeln gehen wir schon von der Symbolebene zum Gefühl und wenn es möglich ist, auch zum Bedürfnis, zur Erinnerung. Dann kommt der zweite Teil, dass noch einmal der Empfänger, die Empfängerin alles zusammenfasst, damit man sicher ist, dass man es gehört hat. Der dritte Teil kann verstehen aus deiner Sicht. Das heißt, wirklich die eigene Position zu verlassen und es wahrzunehmen aus der Sicht des anderen. Und der letzte Teil, die emotionale Empathie, das Mitfühlen. Und ich stelle mir vor, du fühlst dich in dieser Situation, dass ich mich in dich reinversetze und denke mir, wie muss dir gehen vom Gefühl her? Mhm. Und wenn das gelingt, dann haben wir sozusagen eine Resonanz in der Beziehung, also die Äußerung und die empathische Resonanz, die dann zurückkommt. Und das ist der Entwicklungsschritt in den nächsten, weil natürlich und leider, oder was heißt leider, realistischerweise ist es jetzt nicht zwingend so, dass wir nachher dann glücklich ins Leben gehen und alles ist gut. Die Evelyn hat ja auch ihre Sichtweise. Nachher könnten wir denselben Dialog in die andere Richtung führen. Ich höre ihr zu und versuche zu verstehen, was in ihr vorgeht. Und dann kommen wir beide auf einen anderen Verständnislevel, der dazu führt, dass wir auf eine andere Verhaltensebene kommen.
Und außerdem ist dann finster und man kann immer spazieren gehen.
Genau. Und Georg, was wir ja jetzt nicht zeigen können, aber wir können es noch sagen, nach jedem dieser hoffentlich gelungenen Imago-Dialoge gibt es einen nonverbalen Abschluss. Das heißt, irgendwas, was für uns passt, eine Umarmung, ein Kuss, die Hände geben, sodass es wirklich eine runde Sache wird.
Ich habe dann schon noch Fragen. Ihr habt wertschätzend begonnen mit einem Wertschätzungsdialog. Wenn ich jetzt auf gut wienerisch Haas vor dem Computer sitze, ja, und sie will schon wieder spazieren gehen, dann möchte ich keinen Wertschätzungsdialog führen. Und vielleicht haben sich manche Menschen gedacht, die jetzt zugehört haben, was ist das Drammende vor einem Eislutscher? So läuft das doch nicht ab in Wirklichkeit. Wie kriege ich mich so weit, dass ich mal einen Wertschätzungsdialog überhaupt führen kann, bevor ich zum Pudelskern komme?
Wie kommst du überhaupt so weit?
Ja, schade, dass wir jetzt kein Fernsehen haben, Georg, dein Gesicht, das war jetzt sehr ausdrucksstark.
Autobiografisch.
Passend zum Ton. Ja, wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir eine Situation zu Hause haben, die wir am Beginn dargestellt haben und wir aus dieser Situation miteinander ja nicht rauskommen. Die Situation wiederholt sich, wird immer öfters. Das Leid wird immer größer, bis zu dem Punkt, bis einer oder beide das Leid nicht mehr ertragen. Und dann zur Erkenntnis kommen, wir brauchen Unterstützung, um aus diesem Verhalten rauszukommen. Dann gehen wir jetzt in eine Imago-Paartherapie, und lernen dann langsam Schritt für Schritt diese, was wir gerade gezeigt haben. Mhm. Wir können das nicht am Anfang. Wir können das nicht, weil ich erzähle der Evelyn, sie widerspricht. Ich sage nein.
Also, ja.
Wir tun auch am Beginn in der Paartherapie, versuchen das Gleiche zu tun wie zu Hause und brauchen die Unterstützung von jemandem, der sagt, stopp, nein, du magst jetzt das, wo wir langsam an die Struktur hingeführt werden, um dann in der Regel die Erfahrung zu machen, das ist ja besser als das, was wir zu Hause machen. Mhm. Und erst im weiteren Verlauf kriegen wir die Aufgabe, das zu Hause zu probieren, nicht im Konfliktfall.
Ganz wichtig, Georg, wenn du gerade Haas bist,
ja,
dann kannst du das nicht machen. Das heißt, es muss eine Cool-Down-Phase geben. Und dann setzen wieder alle beide ihren Neokortex ein und sagen, durchatmen, lass uns anders miteinander.
Neokortex sind keine Tabletten, keine Meditationsmethode. Neokortex ist was im Gehirn.
Genau, das ist vorne das Bewusstsein, wo du wieder durchatmest, im Gegensatz zu deinem Stammhirn, wo du nur reaktiv bist. Dann kannst du dich hinsetzen und sagen, lass uns was anderes machen. Lass uns vielleicht das machen, was wir gerade in der Therapie gelernt haben.
Mhm. Und im fortgeschrittenen Stadium, und das wäre das Ziel, ist, dass wenn so eine Situation kommt vom Computer, wenn wir bei der bleiben wollen, der Vernünftigere oder derjenige, der noch besser kann, dann wechselt in den Satz, ich höre, du sagst, ins Spiegeln wechselt. Also es könnte jetzt sein, die Evelyn, wir bleiben bei derselben Situation, wir spielen es noch einmal. Ich sitze vor dem Computer, du kommst.
Und sag, Klaus, können wir spazieren gehen? Du sitzt eh schon so ewig vorm Computer.
Ja, was heißt, ich sitze ewig vorm Computer? Ich muss das ja jetzt unbedingt fertig kriegen. Und jetzt bringst du mich da wieder komplett raus.
So, jetzt würde ich halbwegs noch bei mir sein.
Ja.
In meiner Bewusstheit. Ich sage immer ein bisschen bei klarem Verstand noch. Und wissen, aha, da habe ich ja was gehört vom Klaus, wie das mit seiner Geschichte zusammenhängt. Wird durchatmen und sagen, ich höre, du sagst, das muss fertig werden. Wann soll denn das fertig werden? Ich bringe dich gleich wieder raus. Habe ich dich gehört?
Ja, ja, natürlich hast du mich gehört. Also die Evelyn würde beginnen, ein anderes Verhalten zu zeigen, indem sie mich spiegelt, anders wie im Standardrepertoire.
Okay.
Jetzt hätte ich natürlich schon vorher die Möglichkeit gehabt, wenn die Evelyn zu mir kommt. Wir fangen nochmal an.
Klaus, können wir nicht endlich spazieren gehen? Jetzt sitzt eh schon so lange vorm Computer.
Ich spüre die Welle in mir hochgehen. Entscheide mich aber zu sagen, ich höre, du sagst, du möchtest gerne mit mir spazieren gehen. Jetzt sitze ich schon zu lange vorm Computer.
Ja, genau.
Erzähl mir mehr. Also, jeder hat jederzeit die Möglichkeit, durch Veränderung seines Verhaltens eine andere Dynamik reinzubringen und in eine andere Richtung zu gehen. Und das ist schwierig, weil manchmal passiert nämlich, dass der andere dann sagt, also Evelyn...
Das Spiegel, meinst du?
Nein, du würdest, machen wir nochmal den... Komm noch einmal...
Klaus, können wir nicht endlich spazieren gehen? Jetzt sitzt eh schon so lang vorm Computer.
Was heißt, ich sitze schon so lang vorm Computer, das muss jetzt fertig gemacht werden. Spiegel das jetzt.
Da würde ich gleich zornig werden.
Also, wir neigen dazu, die Aufforderung an den anderen zu haben, er soll sein Verhalten ändern und wiederholen. Aber wir können es nur in der Eigenverantwortung machen, indem wir, und das ist eine, finde ich, gute Nachricht, in jeder Sekunde einer Auseinandersetzung kann sich jeder der beiden entscheiden, was anderes zu tun.
Das muss man üben.
Ja.
Weil
ja,
Georg. Das muss man üben, weil im Ernstfall, ich nenne es mal so, kriegt man das nicht hin.
Das ist richtig.
Man muss es üben und für viele Menschen ist es am Anfang sehr komisch, komisch. Und wir sagen immer, es muss komisch sein, weil du machst etwas, was du nicht in deinem Repertoire hast. Und es muss sich komisch anfühlen, weil du gehst aus deiner Komfortzone raus. Du machst was anderes. Normalerweise redet man ja nicht so zu Hause.
Und da kann ich dir Geschichten erzählen von unseren Kindern, die das mit rollenden Augen begutachtet haben, wenn meine Frau und ich Imago-Dialoge geführt haben. Jetzt spiegeln sie wieder, jetzt machen sie wieder Imago. Das wirkt für Außenstehende natürlich seltsam. Wie da kommuniziert wird, aber letztendlich, mir fällt ja auch auf bei euch beiden, wenn man mit euch spricht, auch nicht im Krisenfall, habt ihr dieses Muster drauf und sagt, das und das und du wiederholst oder ihr wiederholt gerne, was man zuletzt gesagt hat und ihr erzeugt damit eine äußerst angenehme Atmosphäre und die Basis für gutes Verstehen.
Auch die Sicherheit für den, der spiegelt, dass er das gehört hat, weil wir machen ja sehr schnell aus was wir hören in unserem Kopf, das, was wir gern hören möchten. Und wenn ich jetzt noch einmal wiederhole, was der andere gesagt hat, dann habe ich ja die Sicherheit, dass ich wirklich näher an dem dran bin, an der Aussage des anderen und nicht an dem, was ich in meinem Kopf aus der Aussage des anderen mache.
Was ich noch höre, bevor ich es vergesse, sage ich es, mich erinnert sehr an das Erlernen eines Musikinstruments, mich erinnert sehr an Improvisation in der Musik. Das muss man auch vorher üben, bevor man auf die Bühne geht. Mich erinnert es auch irgendwie an Kampfsport und Kampfkunst in Sachen Reflex, Reaktion. Also ich kann mich jederzeit entscheiden, etwas anderes zu tun. Es fühlen sich viele Dinge, und das gilt für alle Bereiche des Lebens, viele Dinge seltsam an, die neu sind.
Ja.
Und da muss man, das Wort wird nicht gern benutzt, aber da muss man einfach drüber. Da muss man über diese Komfortzone muss man einfach verlassen. Oder
und,
nicht?
Und weil du gesagt hast, das ist ja in vielen Bereichen im Leben so, wenn du in einem Businessgespräch mit einem Partner bist und da baut sich ein Konflikt auf,
ja.
Und der erzählt was und du sagst, lass uns mich einmal schauen, ob ich das gehört habe und wiederholst das, dann kann der sagen, ja, ja, das stimmt so. Oder nein, das habe ich anders gesagt. Also man kann diese Form von Verständnis für den anderen durch das Spiegeln in jeden Kontext anwenden, wo du wirklich das Gefühl hast, du möchtest hören, was der andere gesagt hat.
Beziehungsweise vielleicht sogar in einer schwierigen Situation, wenn man sich wirklich unsicher ist, wenn man nicht weiß, wie man auf einen Vorwurf oder auf ein Angebot reagieren soll, kann man sich durch, habe ich das richtig verstanden, selber Klarheit verschaffen und auch Zeit verschaffen und auch die Möglichkeit, nicht reflexartig auf irgendwas zu reagieren, sondern sich selbst einmal wieder mal zu erden und zu sagen, ich habe das, der fühlt sich verstanden, ich habe es nochmal reflektiert, dann kann ich immer noch irgendwas sagen, was passt oder auch nicht passt, aber ich habe es zumindest nicht gleich wieder zurückgeschleudert.
Absolut richtig, Georg, mit einem kleinen Unterschied in dem Wort, du hast vorhin gesagt, habe ich richtig verstanden, wir unterscheiden zwischen dem Hören,
ja.
Also ich höre die Worte und wiederhole das, was ich gehört habe. Und verstanden hieße, ich kann das nachvollziehen, was in dir passiert. Und wir differenzieren bewusst Hören und Verstehen, weil wir sehr häufig, wenn wir zuhören, darüber nachdenken, ist es so, ist es nicht so, verstehe ich das? Und dann schon gar nicht mehr beim Hören sind, sondern bei der Interpretation oder Fortführung. Und in dem Moment, wo wir im Gehirn, also da oben, ich tippe jetzt dann meine Stirn, sind, dann sind wir weg vom anderen. Und deswegen machen wir erst einmal das Hören. Und erst wenn ich alles gehört habe, dann versuche ich zu verstehen, indem ich versuche, deine Logik nachzuvollziehen aus deiner Sicht. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Das heißt, ich darf nicht, es ist ein Fehler, es ist eine Falle, mich sofort zurückziehen, habe ich das jetzt richtig verstanden, weil dann nehme ich mich aus dem Gespräch raus. Ja. Wie kann ich das vermeiden?
Indem ich, was wir vorhin gesagt haben, indem ich wiederhole, da muss ich mich ja konzentrieren auf das, was du sagst, muss ich ja ganz mit meiner Aufmerksamkeit bei dir bleiben und du wirst mir bestätigen, wenn ich dich frage, habe ich dich gehört, ob ich wirklich bei dir war. Du wirst sagen, ja, du hast vieles gehört oder nein, so habe ich es nicht gesagt, was ich gemeint habe. Also ich hole mir permanent dein Feedback, ob du findest, dass die Verbindung noch in der Resonanz ist.
Ein unglaublich mächtiges Werkzeug, so ein Imago-Dialog,
absolut,
oder?
Absolut. Schaut und, so einfach aus.
Ja.
Und ein Werkzeug, da kommen wir jetzt noch zu einem Begriff vielleicht, der in dem Zusammenhang nicht so gewöhnlich ist, nämlich Disziplin. Was wir brauchen, ist Disziplin. Und Disziplin heißt, dass ich jeden Moment eine Entscheidung treffen muss, dass das Verhalten, was mir jetzt kurzfristig Entlastung bringen würde, dagegen reden, dass ich dieses Verhalten nicht zeige, sondern ein Verhalten zeige, was im Moment anstrengender ist, aber langfristig eine bessere Wirkung hat. Es ist wie das Stückchen Schokolade. Nehme ich es oder nehme ich es nicht? Die Entscheidung, und das ist die Disziplin, zu sagen, ich bin jetzt so diszipliniert und sage, ich höre, du sagst, anstelle zu sagen, das ist alles Quatsch, was du sagst, was mir viel leichter vielleicht fallen würde.
Klaus, ich glaube, du holst mit diesem Statement sehr viele Menschen ab, die vielleicht daraus so eine Art sportlichen Ehrgeiz entwickeln. So, wie diszipliniert kann ich sein? Weil viele Menschen spricht das an. Ah, da, eine Challenge. Ich versuche mich ein bisschen zu fordern und versuche Disziplin walten zu lassen. Also, ja, ich kann mir vorstellen, dass vor allem einige, die dieser Methode skeptisch gegenüberstehen oder allen möglichen Methoden skeptisch gegenüber sind, da etwas lernen können.
Das finde ich einen genialen Gedanken.
Und sich fordern können.
Die Challenge, schaffe ich das, meinem Partner nicht zu widersprechen, meiner Partnerin, sondern nur zu wiederholen, was er oder sie sagt.
Ja, jetzt kommt die Stimme von hinten, die sagt, ja, aber in einer Liebesbeziehung Disziplin, was ist denn das für eine Beziehung? Also wirklich dir vorzustellen, disziplinierter miteinander zu kommunizieren, bringt dich auf einen anderen Level. Und dann kann die Liebe wachsen.
Weil wenn die Liebe wachsen würde durch die Disziplinlosigkeit, dann hätten wir ja keine Auseinandersetzungen, dann hätten wir ja den siebten Himmel auf Erden. Haben wir aber nicht in solchen Situationen, sondern wir haben, ich will nicht sagen die Hölle, aber wir haben
nur Streit.
Wir haben Stress.
Mhm. Ja. Und das, was zu Hause oder in den Haushalten passiert oder in den Beziehungen, übersetzt sich ja, überträgt sich ja auf andere Bereiche des Lebens. Und so sieht unser Planet zu Beginn des 21. Jahrhunderts leider aus. Ne?
Ja, das ist richtig.
Ein Imago-Dialog zwischen diversen kriegsführenden Präsidenten und Ländern wäre vielleicht eine interessante Idee.
Das wäre eine super Idee.
Super Idee, aber ich sehe da wenig Bereitschaft.
Ja. Liebe einfach. Der Imago-Podcast mit Evelyn und Klaus Brehm. Tontechnik Andreas Fennes. Produktionsleitung Anna Mannau. Ihr könnt uns folgen, Feedback schicken und natürlich liken. Überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Georg Brenner. Alles Gute. Baba.